The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Montag, der 13. Januar. In diesen Tagen hat der Bundestagswahlkampf etwas Don Quixote-haftes bekommen. Der vermeintliche Kampf gegen Riesen, die doch nur Windmühlen sind. Da ist die Aufmerksamkeit, die der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel entgegengebracht wird, erzeugt durch die Wahlempfehlung des reichsten Mannes der Welt. Doch so riesig die Aufmerksamkeit ist, so dünn ist das, was Alice Weidel zu bieten hat. Das Gespräch mit Elon Musk, um das im Vorfeld so viel Wind gemacht wurde, entpuppte sich als Luftnummer. Zu erleben war eine Kanzlerkandidatin, die groß darin war, Deutschland klein zu machen. Destruktion statt Substanz, das ist die Methode der Populisten. Und von dieser Methode hat Alice Weidel fleißig Gebrauch gemacht.
Und ich kann euch sagen, wenn wir am Ruder sind, wir reißen alle Windkraftwerke nieder! Nieder mit diesen Windmühlen der Schande!
So Alice Weidel auf dem AfD-Parteitag an diesem Wochenende in Riesa. Während die AfD-Kanzlerkandidatin zum Wohle des Landes im wahrsten Sinne gegen Windmühlen kämpfen will, hat CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz im Umgang mit der AfD mit dem Scheinriesenprinzip zu kämpfen. Wie hier im Interview mit den Tagesthemen, wo er die Brandmauer zu den Rechtspopulisten mit seinem politischen Schicksal verknüpft.
Ja, ich halte das. Und ich gehe so weit zu sagen, ich knüpfe mein Schicksal als Parteivorsitzender der CDU an diese Antwort. Ich werde das nicht zulassen, dass wir das tun.
Je mehr Friedrich Merz meint, die Distanz zur AfD betonen zu müssen, obwohl die CDU sie doch mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss in ihren Parteistatuten manifestiert hat, desto größer lässt er die AfD erscheinen. Dass er nun sogar sein Amt als Parteivorsitzender in die Waagschale wirft, zeigt, wo die Union ihren tatsächlichen Gegner sieht. Die SPD wiederum müht sich, ihre Verzwergung zu kaschieren, indem sie Friedrich Merz ins Zentrum ihres Wahlkampfes stellt.
Jetzt geht es um Klarheit, jetzt geht es um Besonnenheit und es geht um Erfahrung, damit unser Land gut durch diese schwierige Zeit kommt. Anders gesagt, jetzt ist nicht die Zeit für Sprücheklopfer, jetzt ist nicht die Zeit für die uralten Rezepte, jetzt ist nicht die Zeit für Politik auf dem Rücken der ganz normalen Leute oder knapp. Jetzt ist nicht die Zeit für CDU, CSU in Deutschland.
So Olaf Scholz am Samstag in seiner Rede auf dem Sonderparteitag. Die sozialdemokratische Autosuggestion, erneut ins Kanzleramt einziehen zu können, die nähert sich von der Abgrenzung zur Merz-CDU. Dabei ist längst nicht klar, ob es die SPD überhaupt schafft, im linken Lager die stärkste Kraft zu werden. Denn die Grünen liegen in den Umfragen mittlerweile mit den Sozialdemokraten gleichauf. Dass Robert Habeck nun der Küchentisch nicht mehr genug ist, sondern er sein Konterfei auf das Siegestor in München projizieren lässt, findet zumindest er selbst eine Riesennummer.
Also wenn man sowas macht, dann ist das natürlich eine gewisse Provokation, hat ein bisschen was Piratiges oder so. Das in München, wo ja Markus Söder zu Hause ist und die CSU nicht alle sagen, ach guck mal, da beamt uns einer vor die Haustür hin, ich will Kanzler werden. Das war ja klar. Also ich meine, wenn sich die CSU offensichtlich wünscht, dann, dass ich nicht Kanzler werde. So, und jetzt weiß es aber ganz Deutschland. Also insofern, das war so muss man ins Jahr starten.
Um es mit dem Erfinder von Don Quixote, Miguel de Cervantes, zu sagen: Die Narrheit hat gewiss mehr genossen als die Gescheitheit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Volker Resing ist Cicero-Journalist und neuerdings Friedrich Merz-Biograf. Mit ihm spreche ich über Stärken und Schwächen des Unionskanzlerkandidaten und über seine Stellung in der Partei.
Das enttäuscht ja auch die sogenannten Merz-Ultras bisweilen, dass er gar nicht der ist, von dem sie immer geträumt haben.
Unsere Börsenexpertin Anne Schwedt berichtet über die neuen US-Arbeitsmarktdaten. Außerdem staunen wir über ein großes Geschenk für einen kleinen Ort in der französischen Normandie und wir erinnern an die legendärste Performance des Johnny Cash. Friedrich Merz ist der Kanzlerkandidat der Union. In der Ära Merkel war er aus der aktiven Politik ausgestiegen und machte erfolgreich Karriere in der freien Wirtschaft. Jetzt, mit fast 70 Jahren, hat er gute Chancen, der künftige Bundeskanzler zu werden. Was die Person und den Politiker Friedrich Merz ausmacht, damit beschäftigt sich die jetzt erschienene Biografie des Cicero-Journalisten Volker Resing. Der Titel lautet Friedrich Merz, sein Weg zur Macht. Ich habe Volker Resing ins Podcaststudio eingeladen und unser Gespräch, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, lieber Herr Resing.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld, ich grüße Sie.
Herr Resing, Sie haben eine Biografie über Friedrich Merz verfasst. Wenn Sie den Politiker Friedrich Merz in drei Sätzen beschreiben müssten, welche drei Sätze wären das?
Also, der erste Satz ist Talent, Hunger, was werden wollen, was können und das auch einsetzen, zu merken, ich habe da ein Talent, was über das Normale hinausgeht und das will ich auch voranbringen. Das hat er gemerkt, deswegen ist er in der Politik. Das zweite ist das Internationale. Es ist wirklich interessant, eine Person kennenzulernen, die zeitlang ein Drittel ihrer Zeit nicht in Deutschland war und die Hälfte der Zeit gar nicht Deutsch gesprochen hat. Also diese wirklich internationale Erfahrung, auch diese Liebe zu Amerika. Er hat mir gesagt, sein Lieblingsort in Amerika ist die Presidential Library of Ronald Reagan. Das ist schon eine ganz andere Prägung, ein ganz anderer Entwurf, als wir das sonst bei den Mitbewerbern so haben. Diese Internationalität ist das Zweite. Und das Dritte vielleicht ist doch ein Politikverständnis, was wirklich eine Abgrenzung zum Privaten macht. Auch das ist ein bisschen unmodern, dass sozusagen nicht die ganze Person, das ganze Leben in die Politik eintaucht, dass man privat und politisch trennt. Und ich könnte mir denken, dass viele auch eine Sehnsucht danach haben, dass die Politiker wieder ihren Job als Politiker machen und das Privatleben privat ist.
Sie haben jetzt das Positive, seine Stärken beschrieben. Was sind denn die Schwächen von Friedrich Merz?
Die Schwächen von Friedrich Merz sind auf der einen Seite politisch zu sehen und dann kann man auch sozusagen persönliche Schwächen erörtern. Die politische Schwäche ist sicherlich, dass er nicht in der Weise in die Partei reingewachsen ist, wie das viele andere Spitzenpolitiker in der CDU sind. Es gibt da ja eine verblüffende Ähnlichkeit zu Angela Merkel. Beide sind eigentlich, sag mal, mit diesem Bauch der Partei, ja, mit dem Stall, nennen Sie es den Stall, nie so nah gewesen. Er hat nie Ämter auf Bezirksebene, Landesebene, Bundesebene in der Partei gehabt. Landesparteitage, Kreisparteitage, ist nicht sein Wohnzimmer. Ja. Da geht er wieder lieber nach Hause oder auf einen Golfplatz. Das beschreibe ich jetzt sozusagen als innerparteiliches Defizit. Aber interessanterweise gibt es ja vielleicht in der Bevölkerung dafür auch eine Sehnsucht, das hat man bei Angela Merkel ja auch gesehen, nicht sozusagen nur so ein Parteitier zu haben, sondern jemand, der auch nicht eine Distanz, aber sozusagen ein anderes Leben neben dem Parteileben noch hat und auch eigene Überzeugungen hat und die sozusagen neben einer, sag ich mal, Parteitagsbeschlusslinie liegen können.
Merkel hat man aber daraus den Vorwurf gemacht, dass diese Distanz zur Partei auch zu einer Entkernung der CDU geführt hat. Bei Merz wäre es ja eher so, dass die Distanz zur Partei aber dazu führt, dass sie wieder ihren Kern findet, das Konservative.
Naja, Friedrich Merz ist immer Projektionsfläche gewesen. Und die Differenz zwischen Projektionsfläche und wirklicher Person ist natürlich immer da. Die Projektionsfläche der Konservativen, jetzt wird die CDU endlich mal konservativ, das ist Friedrich Merz ja gar nicht. Siehe Armin Laschet, Friedrich Merz weiß, dass die CDU immer nur beides ist. Er ist konservativ, aber es braucht auch die anderen. Das enttäuscht ja auch die sogenannten Merz-Ultras bisweilen, dass er gar nicht der ist, von dem sie immer geträumt haben. Was Friedrich Merz ausmacht in Differenz zu Angela Merkel, ist, dass er die Debatte liebt, die Kontroverse. Und es ist auch immer so ein bisschen die Zeit, die sich ihren Kandidaten sucht. Friedrich Merz ist 2005 und ja nicht nur an Angela Merkel gescheitert. Er ist an seiner Partei gescheitert. Die Partei wollte eigentlich sozusagen in dieser Nachwehen der Kohlzeit endlich mal so Ruhe haben. Sie wollte gar nicht mehr diese Kämpfe, die unterschiedlichen Positionen, sie wollte sozusagen Frieden haben. Das hat Angela Merkel ausgefüllt und geboten. Und jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben auch eine politische Krise. Die Debatte, die Kontroverse ist wieder gewünscht oder auch erforderlich. Und da passt Friedrich Merz sozusagen ein bisschen besser in die Zeit.
Sie haben gerade gesagt, Friedrich Merz, eine Projektionsfläche, die gar nicht unbedingt das erfüllt, was sich ein Teil der CDU ersehnt hat. Die CDU hat ja auch nicht nach ihm gerufen, ehrlicherweise. Also er ist ja insgesamt dreimal angetreten für den Parteivorsitz und zweimal hat man ihn nicht gewollt. Einmal wurde es Annegret Kramp-Karrenbauer, danach wurde es Armin Laschet. Erst im dritten Anlauf hat er es dann geschafft, als die Basis entscheiden durfte. Aber die Erfahrung der Zurückweisung aus der eigenen Partei, hat die was mit Merz gemacht oder macht sie bis heute etwas mit ihm? Sprich, ist er nachtragend?
Ja, zunächst mal muss man sagen, das ist etwas, was er in seiner ganzen politischen Laufbahn ja kennengelernt hat. Die Kohlianer mochten ihn auch nicht. Er war nicht der Wunschenkel von Helmut Kohl. Der Sozialflügel innerhalb der Union hat ihn immer skeptisch betrachtet. Wie gesagt, er ist nicht nur an Angela Merkel gescheitert, sondern auch an seiner Partei. Und so war es bei seinem Comeback auch. Und das Besondere eigentlich an diesem Comeback ist seine Hartnäckigkeit und seine Bereitschaft zu lernen. Es ist eben schon wirklich verblüffend, das hätte ich auch nicht gedacht, dass so ein erfolgreicher, auch durchaus mit Talent gesegneter Politiker nach dieser Auszeit in der Wirtschaft sich hinsetzt und nicht nur einfach sagt, hoppla, hier komme ich, sondern in den letzten 4 Jahren ja wirklich nochmal an sich gearbeitet hat. Das machen manche Junge nicht, die nicht sofort ganz oben landen und haben keinen Bock mehr an sich zu arbeiten. Und das hat dieser fast 70-Jährige gezeigt, sozusagen geduldig zu sein und auch lernfähig zu sein und vielleicht die eigenen Defizite auch ein bisschen zu bearbeiten.
Was hat Friedrich Merz dazugelernt?
Friedrich Merz hat dazugelernt, dass die öffentliche Debatte nicht immer das Feld ist, auf dem nur Ehrlichkeit zählt und nur das offene Wort, sondern wo man viel stärker die Wirkung mit bedenken muss und wo es eine hohe Disziplin braucht, sozusagen in einem Tagesthemen-Interview nicht mit der Wimpern zu zucken, wenn sozusagen nochmal irgendwelche alten Kamellen aufgewärmt werden, sondern da einfach stoisch durchzugehen. Diese Nüchternheit gegenüber den Aufgeregtheiten des politischen Raums, die musste er wieder stark lernen und er hat es ein Stück weit gelernt.
Wie schwer macht es Markus Söder, dass Friedrich Merz seine Selbstdisziplin wahren kann?
Ich glaube gar nicht so sehr, dass Markus Söder ihm die meisten Kopfschmerzen bereitet hat die letzten 3 Jahre, sondern die eigene Partei. Er musste die eigene Partei einen hinter sich versammeln, von Hendrik Wüst bis Daniel Günther, von Karin Prien bis Julia Klöckner oder wen auch immer, Jens Spahn. Da waren viele Gegner, ehemalige Kontrahenten, andere mit eigenen Ambitionen. Und er musste sowohl inhaltlich als auch personell hier wieder sozusagen einen Teamgeist schaffen. Dass ihm das gelungen ist, ist schon verblüffend. Und das hat ihn stark gemacht auch gegenüber Markus Söder. Und dann ist diese Szene auf dem Parteitag, wo er Markus Söder den Berliner Bären überreicht, wo er plötzlich auch ein bisschen lockerer wird und sich sogar leistet, über Markus Söder ein bisschen Witze zu machen.
Aus der griechischen Mythologie weiß man davon sehr viel und bis heute ist eigentlich klar, Löwe und Bär legen sich in der Regel nicht miteinander an. Das bekommt dem einen nicht und dem anderen nicht, deswegen gehen sie sich eigentlich, wenn es um die Verteidigung von Jagdgebieten geht, aus dem Weg. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit. Allen anderen sei herzlich und dringend anempfohlen, sich weder mit dem einen noch mit dem anderen anzulegen.
Da war er angekommen und da war klar, Markus Söder wird nichts mehr gegen ihn ausrichten können. Und so eine Stärke, die führt auch zu einem gewissen Respekt bei den bayerischen Löwen, wenn der Bär dann auch sich selbstbewusst dorthin stellt.
Deutschland stehen harte Zeiten bevor. Deutschland braucht Reformen. Glauben Sie, ein Kanzler Friedrich Merz traut sich den Deutschen etwas zuzumuten?
Naja, das Interessante ist ja schon dieses Wording, was er im Moment nimmt, was ja völlig untypisch ist im Wahlkampf, dass er sagt, es wird anstrengend, aber danach wird es auch besser. Das ist schon auch ein Wagnis. Das könnte übrigens, glaube ich, ein junger Politiker mit 40, der jetzt da antreten würde, gar nicht so machen. Das kann nur der fast 70-Jährige, der so ein bisschen auch die Grandezza dafür hat. Ich habe das in Apolda bei dem Aschermittwoch auch erlebt. Also der geht vor diese Bierzeltstimmung, vor dieser tobenden Leute und sagt, die Grünen sind nicht so schlimm und ihr müsst euch anstrengen. Das Gegenteil wollten sie hören. Die wollten hören, die Grünen sind des Teufels und wenn ich da bin, wird alles besser. Ja, also dieser Gestus, der ist ungewöhnlich. Wir werden sehen, ob der sich auszahlt. Ich glaube, er passt zu ihm, er passt auch in die Zeit. Mal schauen, ob es auch in Wählerstimmen sich ummünzen lässt.
Herr Rehsing, das ist ein schöner letzter Satz für unser Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Danke Ihnen, vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist keiner besser informiert als unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt. Also damit ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar.
Anne, die neuen US-Arbeitsmarktdaten sind raus und du hast dich schlau gemacht. Sag uns, wie sieht es aus?
Deutlich besser als gedacht. Im Dezember konnten 256.000 neue Jobs geschaffen werden. Analysten hatten nur 155.000 erwartet. Außerdem sank die Arbeitslosenquote auf 4,1%, auch stärker als gedacht. Jobs konnten in fast allen Bereichen geschaffen werden, vor allem im Einzelhandel, wo es im November noch Stellenabbau oder Stellenrückgänge gab. An sich sind es zwar super News für die Wirtschaft und die zeigen auch, wie stark und stabil der Arbeitsmarkt ist. Die Märkte reagierten allerdings mit einem Abverkauf. Die großen Indizes schlossen deutlich im Minus. Das liegt einfach daran, dass jetzt die Angst bei den Anlegern wieder größer wird, dass die Notenbank die Zinsen so bald nicht weiter senken wird. Mit einer Zinssenkung wird die Wirtschaft ja noch weiter angekurbelt und damit auch unter Umständen wieder die Inflation. Prognosen gehen jetzt also davon aus, dass es in diesem Jahr nur eine Zinssenkung geben wird.
Anne, wir stehen vor einer neuen Börsenwoche. Gib uns doch einen kurzen Ausblick. Was können die Anleger auf dem Aktienmarkt erwarten?
Diese Woche wird die erste volle Tradingwoche in diesem Jahr. In den vergangenen Wochen hatten wir ja immer einen Feiertag mit dabei und dadurch verkürzte Handelswochen. Die Anleger schauen vor allem auf die neuen Inflationsdaten. Die kommen am Mittwoch raus. Am Mittwoch gibt es außerdem den Konjunkturbericht, das B-Spuk der Notenbank. Und wir bekommen neue Daten aus dem Einzelhandel. Abgesehen davon beginnt die Berichtssaison mit den Zahlen von JP Morgan, Goldman Sachs und der Citigroup, außerdem Wells Fargo am Mittwoch und dann noch United Health am Donnerstag.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Sich nicht mit den Einwohnern einer französischen Kleinstadt zu freuen, die unverhofft eine Millionensumme geerbt haben. Die Rede ist von Thibavy, einem verträumten Örtchen in der Normandie mit gerade mal 1.700 Seelen, die plötzlich um 10 Millionen Euro reicher geworden sind. Sie haben richtig gehört. Fast 10 Millionen Euro wurden der Stadt Thibavy gegen Ende letzten Jahres vererbt. Aber woher kam das Geld? Wer war der spendable Wohltäter? Sein Name war Roger Thibavy. Ein Mann so großzügig wie mysteriös. Viel ist über den verstorbenen Millionär nämlich nicht bekannt. Er stammte wohl aus einer alten Winzerfamilie, arbeitete als Meteorologe und lebte in Paris. Im August letzten Jahres verstarb er im Alter von 91 Jahren. Es gibt keine Fotos von ihm und er hatte auch keine Nachfahren. Was er aber hatte, war offenbar ein großer Sinn für Humor. Denn bei der Frage, wohin eigentlich mit dem großen Vermögen nach meinem Tod, schien ihm die Idee gefallen zu haben, seinen Namen zu verewigen. Und zwar dort, wo er selbst nie einen Fuß hingesetzt hat, in Thibavy, eben jener winzigen Kleinstadt im Norden des Landes, die zufällig seinen Namen trägt. Der Bürgermeister von Thibavy erzählt beim Radiosender Front Bleu von dem plötzlichen Geldregen. Bei 10 Millionen Euro, einem Betrag, der mal eben das Fünffache des Jahresbudgets der gesamten Gemeinde ist, kann man sich auch schon mal freuen. Tja, Niemand in Tibervy hat Roger Tibervy je gekannt. Doch vergessen wird Tibervy in Tibervy wohl nie.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass die Country-Legende Johnny Cash lange von einem besonderen Auftritt träumte, nämlich einer Performance vor Häftlingen, eine Show im Knast. Sein Plan war es, nicht nur für die Gefangenen ein unvergessliches Konzert zu geben, sondern auch ein ganzes Live-Album hinter Gittern aufzunehmen. Ein Projekt, das jedoch über ein Jahrzehnt nur eine Idee blieb. Während seines Militärdienstes in der United States Air Force entdeckte Johnny Cash 1953 den Film Inside the Walls of Folsom Prison von Crane Wilbur. Die düstere Darstellung des Gefängnisalltags hinterließ einen bleibenden Eindruck bei ihm und inspirierte ihn, einen Song zu schreiben, der seine Wahrnehmung des Gefängnislebens widerspiegelte. Das Ergebnis war Folsom Prison Blues. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. 1955 wurde das Lied veröffentlicht und entwickelte sich schnell zu einer inoffiziellen Hymne unter Gefängnisinsassen. Viele von ihnen schrieben Cash und baten ihn, in ihren Knästen aufzutreten. Und 1957 erfüllte er diese Bitte erstmals, als er vor den Häftlingen des Huntsville State Prison spielte. Und sie waren begeistert. Zufrieden mit der positiven Resonanz machte Cash weiter und trat in mehreren anderen Gefängnissen in den USA auf. Doch Mitte der 1960er Jahre war von seinem frühen Ruhm nicht mehr viel übrig. Hits wie I Walk the Line, Understand Your Man und Ring of Fire hatten ihn zwar zum Star gemacht, aber auch zu einem Mann, der sich zunehmend in Drogenproblemen verlor. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Seine Karriere stagnierte, doch Johnny Cash kämpfte sich zurück. Und mit neuem Management plante er endlich, sein erstes Live-Album aufzunehmen. Und zwar aus dem Folsom Staatsgefängnis.
Hello, I'm Johnny Cash.
Am 13. Januar 1968, also heute vor fast 60 Jahren, war es soweit. Johnny Cash betrat die Bühne in Folsom State Prison und lieferte eine legendäre Performance, die das Album At Folsom Prison zu einem Meilenstein der Musikgeschichte machte. Künstlerische Freiheit hinter Gittern. Das ist Rock'n'Roll. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. And time keeps dragging on. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.